Moin Zen, hier ist wieder der trashige Niveau-Talk. Wenn ihr irgendwas finden wollt, dann wie immer die Kapitelmarken benutzen bitte. Und heute ist der Jahresrückblick angesagt, deswegen haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Aber ich darf nicht verraten, wer es ist, also sagt am besten einfach, ihr wisst nicht, wer es war.
Es ist völlig egal, ob du auf einen Ankündigungspost zu einer Folge nur 5 Likes oder 50 Likes bekommst.
Aber wir sind auch alte Leute, die keine neuen Regelwerke lernen wollen.
Ich habe nur mein Gaming-Headset aufgesetzt und habe angefangen loszulabern.
Boah, das ist jetzt natürlich eine fiese Frage, ne? Das wissen wir beide, weil wenn ich jetzt was Falsches sage, dann ist das immer ganz, ganz gefährlich.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser, zumindest für 2024, letzten Folge des nerdigen und niveauvollen Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute gleich zwei meiner wunderbaren Co-Hosts, nämlich Dr. Elia Brandt und den fantastischen Patrick. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin moin.
Und dann haben wir auch noch einen Ehrengast dabei, aber wir verraten den natürlich noch nicht, weil ein bisschen Spannung und sowas, wobei wir werden seinen Namen der Klicks wegen natürlich ganz groß in den Titel schreiben und auch sein Foto wird das Titelbild zieren. Also, ihr wisst schon, wer es ist, aber tut doch einfach der Überraschung wegen so, als wüsstet ihr nicht, mit wem wir gleich reden. Nun, werden wir also gleich mit dem Jahresrückblick aus Podcast-Sicht anfangen, aber vorher wollen wir uns noch kurz stärken. Wobei, eigentlich ist diese Stärkung bereits ein Teil des Jahresrückblicks, denn dieses Jahr hatten wir wieder mal verhältnismäßig viele Rezensionsexemplare für Getränketests. Und vermutlich werden jetzt einige HörerInnen sowas denken wie, ja, aber die InfluencerInnen da draußen halten doch andauernd Getränke in die Kamera. Sowas wie Holy Energy sponsert doch selbst den kleinsten YouTube-Kanal mit jedem noch so fragwürdigen Typen da draußen. Es kann doch gar nicht so schwer sein. Aber hier war schon das entscheidende Wort drin, nämlich sponsern. Die allermeisten Firmen wollen überhaupt keine ehrlichen Rezensionen, selbst wenn sie wie bei uns in den meisten Fällen sehr wohlwollend sind, sondern sie wollen einfach nur Werbung. Und wenn ich da jetzt hinschreibe, gebt mir 500 Euro auf die Kralle, dann bewerbe ich euren Tee, dann sind die Chancen tatsächlich wesentlich höher, dass wir eine positive Antwort bekommen, als wenn ich jetzt schreiben würde, gebt uns einfach ein Probierset, dann bekommt ihr im Gegenzug ehrliches Feedback und noch ein bisschen Promo von uns. Also schon mal Props an Zaubermerch, die wollten wirklich nur unsere ehrliche Meinung. Und das einzige Briefing, das wir erhalten haben, war, bitte die Herbstsorten im Herbst testen. Und ich finde, das geht gerade so noch klar als Beeinflussung. Also legen wir mal los. Wir haben für diese besondere Folge nämlich nochmal den Butterscotch-Brew ausgepackt. Den hatte ich ja schon mal getestet und weiß, worauf ich mich einlasse. Deswegen überlasse ich mal euch das Feld und grätsche nur von der Seite rein. Also lasst es euch schmecken und ich trinke auch schon meinen ersten Schluck.
Ja, ich muss sagen, der ist mir zu süß. Das ist, also er schmeckt butterscotchig, also so wie Toffee halt riecht, so schmeckt er. Er hat so einen komischen Film, den er über die Lippen legt. Das liegt wahrscheinlich an dem Toffee-Zeug selber. Und da ich Tees normalerweise ungesüßt trinke, ist das sehr irritierend, dass der so sehr, sehr süß ist. Aber ich muss sagen, jetzt wo er langsam kälter wird, wird er besser. Warm war er nicht so gut. Kälter ist er besser, aber gut ist er deswegen für mich zumindest noch nicht. Aber ich bin auch eher der Freund von fruchtigen Teesorten.
Ja, geht mir genauso. Ich bin auch eher der Fruchtfan. Den letzten Tee, den wir getestet hatten oder den wir testen werden, je nachdem in welcher Reihenfolge, der war eher meins. Aber wenn man so wirklich so sehr karamelligen Toffee-Geschmack mag, dann glaube ich, ist das genau das Richtige. Es ist sehr weihnachtlich, sehr winterlich. Und ich finde, wenn man die Packung aufmacht, das riecht echt, als würde man so in Werthers Original baden. Also wenn man da drauf steht und wenn man so eher diese bisschen cremigeren Toffee-Tees gerne mag, glaube ich, ist das genau das Richtige.
Ich kam ja damals tatsächlich zu diesem Tee, weil ich auf Instagram zugeballert worden bin mit Werbung zu diesem Tee, wie süß sie doch war. Und tatsächlich beim ersten Mal, als ich den damals noch gekauft hatte, wo es noch kein Rieze-Exemplar war, da habe ich mir so gedacht, so, es kann doch gar nicht wahr sein, dass ein Tee einfach so süß ist, ohne irgendwie, dass du selber Süßstoff oder Zucker dran machst. Und damals in der Folge um Goldenen Stefan, wo wir den getestet haben, war ich ja schon sehr begeistert. Ich habe jetzt ein Experiment gemacht, denn ich gebe zu, ich bin immer so ein bisschen, ich habe nicht so viel Selbstbeherrschung und esse immer die ganzen Karamellbits raus. Also habe den Tee dieses Mal quasi ohne Karamellbits getrunken. Und selbst da ist er immer noch super süß. Er ist nur nicht mehr ganz so auf die Zunge legend, denn das macht das Karamell. Aber die Süßigkeit kommt allein von dem Tee an sich und den Zuckerstückchen, die da drin sind. Und wenn ihr mal wirklich was Süßes wollt, dann ist es genau der richtige Tee für euch. Jo, ich denke, wir sind gestärkt und können weitermachen. Ehe wir zum Spotify Wrapped kommen, also dem Jahresrückblick von Spotify, ein kurzer Rückblick aus meiner Perspektive als der Typ, der den ganzen Kram hier von der Themenfindung bis zum Schneiden macht. Wir haben dieses Jahr viel ausprobiert, etwa eine neue Staffel mit neuer Besetzung und teilweise neuem Fokus sowie neuen Folgenkonzepten, wie beispielsweise das Live-Kochen und den nervigen und niveaulosen Trash-Talk am 1. April. Es war also ein Jahr der Experimente. Davon hat nicht alles funktioniert. Manche Folgen haben echt schlecht performt, andere dafür umso besser. Als Trend hat sich fortgeführt, dass es selbst nach Corona immer noch so viele Konkurrenz-Podcasts und natürlich Konkurrenzmedien wie YouTube und TikTok gibt, dass die Geschwindigkeit der Klickzahlen immer langsamer wird. Und da frage ich doch mal euch beide, ist euch das vielleicht auch aufgefallen, dass ihr immer noch an so einem Überangebot von Podcasts und anderen Medien partizipiert?
Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich habe, mein Podcatcher ist voll bis zum Anschlag und da ich immer noch nicht also nicht dauerhaft im Büro bin, sondern halt auch viel im Homeoffice, fallen die ganzen Fahrten weg und da fällt dann auch eine ganze Menge Medienwahrnehmung weg, weil das alles, weil ich nicht mehr so viel höre einfach und deswegen habe ich relativ viel über, ich habe das vorhin schon gesagt, mein Audible-Konto läuft über, ich habe viel zu viele Guthaben noch und keine Ahnung wohin und noch so viel ungehörten Kram, das ist einfach viel, viel, viel zu viel im Moment. Weiß ich noch nicht, wie ich das aufholen soll, mal schauen.
Bei mir ist es immer so ein bisschen phasenweise. Es kommt immer drauf an. Ich habe in der Arbeit manchmal Phasen, wo ich viel und weite Strecken fahre. Und dann gibt es manchmal Phasen, wo ich überhaupt nicht unterwegs bin. Und wenn ich viel unterwegs bin, dann verbrauche ich auch unglaublich viel Podcasts und ähnliche Dinge. Und dann gehen die mir manchmal auch aus und dann ärgere ich mich, dass es noch nichts Neues gibt. Aber dann gibt es auch Phasen, in denen sich das ziemlich anhäuft und dann kann ich wieder von denen zehren, wenn ich wieder etwas mehr brauche. Also ich glaube, dass ich auch sehr selten wirklich direkt konsumiere, wenn eine neue Folge rauskommt, sondern immer erst dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sie auch zu hören.
Ja, das ist bei mir aber ähnlich. Also bei mir sammelt sich das auch immer an und dann höre ich immer im Binge-Geschäft quasi alles durch.
Ja, genau.
Dr. Elia Brandt ist ja schon eine alte Hasin, was das Podcast-Geschäft angeht. Wie ist es denn bei dir, Patrick? Du hast ja dieses Jahr quasi die Seiten gewechselt und bist vom Konsumenten zum Produzenten geworden. Wie fühlt sich das an? Vielleicht einfacher oder schwerer oder komplizierter, als es so wirkt, wenn ich einfach nur zuhöre?
Ey, ich muss mir halt vorher Notizen machen. Den ganzen restlichen Kladderadatsch übernimmst du ja zum Glück. Da habe ich ja noch nicht wirklich was mit zu tun, weder mit Schneiden noch mit irgendwas anderem. Ich habe nur mein Gaming-Headset aufgesetzt und habe angefangen loszulabern. Heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich meine knappe Seite mir aufgeschrieben habe, weil es so viel ist. Ansonsten rede ich einfach so, wie es mir in den Kopf kommt. Das hört man vielleicht auch.
Sehr schön. Um zu den Zahlen zurückzukommen, also weil es am Anfang jetzt so negativ klang, die Folgen werden geklickt, viele davon auch merklich besser als früher. Wir haben auch mit deutlichem Abstand das beste Jahr aller Zeiten, aber es dauert einfach länger. Das merke ich auch, wenn ich mir so die tagesgenauen Zahlen angucke. Früher kam eine neue Folge, dann hattest du so einen krassen Ausschlag nach oben für einen Tag Und dann waren wieder 3 Wochen Ruhe bis zur nächsten Folge, wo du vielleicht mal so 3 oder 5 HörerInnen pro Tag hattest. Und nun ist dieser Ausschlag oft deutlich kleiner und dafür aber ein wenig breiter, nämlich so regulär 2, manchmal auch 3 Tage. Aber dafür hast du dann in der Zeit bis zur nächsten Folge jeden Tag mindestens 1 Dutzend HörerInnen, manchmal sogar 20 oder gar 30, weil es eben so deutliche Nachholeffekte gibt. Und da gibt es interessanterweise auch überhaupt keine Korrelation zu den Interaktionen auf Social Media. Es ist völlig egal, ob du auf einen Ankündigungspost zu einer Folge nur 5 Likes oder 50 Likes bekommst oder ob das in irgendwelchen einschlägigen Fangruppen vielfach geteilt wird oder ob irgendein kleiner Szene-Influencer, weiß ich nicht, sagen wir mal Judith Vogt oder so, das teilt. Am Ende ist jede Folge immer ein Marathon und kein Sprint. Aber gehen wir mal durch die konkreten Zahlen, wobei das natürlich nur eine Stichprobe ist, weil ja nur ungefähr 10% aller Klicks von Spotify kommen. Und da haben wir 31% mehr HörerInnen dieses Jahr, 54% mehr Streams und 26% mehr FollowerInnen. Und da muss ich euch danken, denn ihr habt mal mich vorhin auf die Idee gebracht, mal zu gucken, wie es letztes Jahr aussah. Und da hatten wir 21% mehr FollowerInnen. Es geht also ein bisschen nach oben. Und das werden wir auch gleich nochmal sehen. Aber vielleicht mal die Frage, was glaubt ihr denn, wie hat sich denn im letzten Jahr so unsere Hörerschaft entwickelt?
Ich hoffe, dass sie diverser geworden ist.
Das würde ich mir auch wünschen.
Als wir 2018 angefangen haben, hatten wir ein, in Anführungszeichen, älteres Publikum. Also älter in dem Sinn, dass wir da gut reinpassen als das Allerunterste, was geht. Teilweise auch 50, 60-Jähriger. Dann kam die Elea, da sind wir deutlich weiblicher und jünger geworden. Da waren die meisten HörerInnen durchschnittlich unter 30. Aber jetzt werden sie, in Anführungszeichen, wieder mal mit uns gemeinsam erwachsen. Denn wir haben nur noch 3% 18 bis 24, 9% 25 bis 29, 12% 30 bis 34, 45%, also quasi fast die Hälfte, 35 bis 44, 26% 45 bis 54 und 5% über 55, wobei wir da den stärksten Zuwachs an NeufollowerInnen hatten, nämlich 133%. Ob das jetzt von dem Jörg kommt oder von Patrick, das könnt ihr unter euch ausdiskutieren.
Ja, seitdem ich da bin, sind sie wieder alle genauso alt.
Bei 106 Fans sind wir in den Top 10, bei 60 Fans in den Top 5 und bei 18 Fans in den Top 1. Und das ist tatsächlich der größte Anstieg, denn wir haben ja geguckt, letztes Jahr waren wir nur bei 4 Fans in den Top 1. Also an alle 18 Fans vielen lieben Dank und an die 14, die dazugekommen sind, herzlich willkommen.
Ich finde, die könnten sich mal melden, die 18. Die könnten sich mal namentlich melden und dann kriegen sie, weiß nicht, eine Tasse geschenkt oder so.
Verschenkst du gerade Sachen, die Philipp irgendwie organisieren muss? Finde ich gut.
Vielleicht kann ich auch noch welche irgendwo töpfern oder so bis dahin.
Dann haben wir die Statistik gleich geschafft, aber vielleicht noch ein kleines Ratespiel und zwar einmal, was glaubt ihr denn, was sind die Top 3 Podcasts unserer HörerInnen? Also außer uns natürlich.
Dorpcast.
Gender Swapped. Ein dritter fällt mir nicht ein.
Mir auch nicht. Mir fallen auch nicht mehr ein.
Tatsächlich ist Patrick gar nicht mal so weit weg, denn es war der 5. Platz der Dorpcast. Und Elea, du bist ganz komplett raus. Platz 1 ist tatsächlich ein Actual Play, nämlich am Tavernenthesen. Oder Tavernenthesen. Tresen. Das ist ein schweres Wort. Am Tavernenthesen. Der 2. Platz ist Stay Forever und der 3. Platz nochmal ein Actual Play, nämlich Orkenspalter TV spielt. Und als letztes noch, Top 3 Musik. Was sagt ihr denn, welche Musikrichtungen hören denn unsere HörerInnen am meisten? Weil es gibt ja schon das Klischee irgendwie, dass alle irgendwie so Metal-Typen sind und Metal-Mädels.
Und da du das ansprichst, wird das wahrscheinlich nicht sein, sondern sowas wie Hip-Hop.
Also wenn unsere Fans ungefähr genauso eine seltsame Spotify-Rap-Playlist haben wie Philipp und ich, dann könnte es ungefähr alles sein, so gefühlt von Helene Fischer bis Death Metal.
Es ist tatsächlich auf Platz 3 Synthwave, ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll, auf Platz 2 German Pop und auf Platz 1 Soundtrack. Und es passt ja nicht ganz gut zum Rollenspiel, so ein Soundtrack hinten dran laufen zu lassen. Und jetzt kommen wir quasi gleich zu unserem Gast, der ja schon ganz emsig wartet im Discord-Raum. Und zwar ratet mal, welche Folge dieses Jahr die mit weitem Abstand, und zwar mit 933% Abstand, die am häufigst gehörten Folge war.
Ah, ich weiß es, weil ich schon weiß, wer in unserem Discord-Server ist. Ha!
Ja, ich auch.
Ihr müsst doch mitspielen und tun, als ob ihr es nicht wisst.
Oh, ups.
Na gut, es ist die Spin-Off-Folge Nummer 57 gewesen, nämlich Markus Plötz, der Mensch hinter DSA und Ulysses. Und deswegen begrüßen wir ihn ganz herzlich und danken ihm für 933% mehr Streams. Hallo Markus.
Ja, hallihallo. Mit diesem Einsatz habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Das war mir so nicht bewusst. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber es freut mich natürlich, dass die Folge, die wir da zusammen aufgenommen haben, so gut angekommen ist. Ich muss auch zugeben, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich jetzt auch wie Bolle darauf, heute hier bei euch sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und du darfst noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, bevor ich dir gleich die nächste Frage stelle.
Ja, also ich bin der Markus Plötz. Ich bin der Inhaber der Firma Ulysses Spiele und bin mit Abstand der größte Talk-Fan der Welt.
Kann ich bestätigen? Sein Discord-Name ist Talk.
Dann ist das ja nun schon der passende Moment für unseren persönlichen Jahresrückblick. Also was hat uns und unsere Fans hobby- und szenemäßig dieses Jahr so beschäftigt? Oder beispielsweise gab es Skandale, die uns oder die Szene aufgerüttelt haben. Und wenn der Markus schon mal da ist und du hast ja, glaube ich, bestimmt den meisten Kontakt, auch durch deine ganzen MitarbeiterInnen, was hat denn so die Szene, vielleicht auch die DSA-Szene oder die Ulysses-Fanbase richtig hart aufgerüttelt?
Oh mein Gott. Also zumindest hatten wir dieses Jahr keine, wie soll ich sagen, großen Katastrophen innerhalb der Szene. Das heißt, wir hatten keine gigantischen Ereignisse. Wir hatten keine OGL, wie wir das letztes Jahr hatten. Und wir hatten aus meiner Wahrnehmung heraus jetzt nichts, wo ich sagen würde, so von wegen, okay, das war jetzt gerade das Riesenereignis. Was momentan, glaube ich, viel, viel bewegt, sind die Dinge, die natürlich auch dann aus Amerika rüberkommen, eben mit all den verschiedenen neuen Spielen, die eben durch dieses ganze OGL-Debakel auf den Markt gekommen sind. Und da sortiert sich gerade einiges neu. Das ist natürlich extrem, extrem spannend. Ansonsten muss ich sagen, war es dieses Jahr ein positiv angenehm ruhiges Jahr. Und das meine ich in keiner Weise negativ.
Elea oder Patrick?
Was? Ich habe keine Fans. Ich habe nicht mal sowas wie...
Aber was hat dich bewegt?
Ach so, was mich bewegt hat? Ich war wieder auf einer Con, das erste Mal seit Jahren. Und das ist tatsächlich was ich für mich persönlich mitgenommen habe. Ich werde versuchen, nächstes Jahr nochmal auf ein oder zwei Cons. Ich steigere mich langsam, ich verdoppel das einfach mal von 1 auf 2 oder so. Vielleicht noch eine dritte. Und mal gucken, ob ich da wieder an das Geschäft rankomme. Weil das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe irgendwie 3 Runden gespielt. So viel habe ich in den Monaten davor nicht gespielt. Das war schon spannend. Und ja, ich bin wieder ein bisschen aus dem Corona-Loch rausgekommen und habe mich wieder mit Rollenspiel beschäftigt und beschäftige mich auch gerade wieder mit Rollenspiel. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass mein Hobby wieder da ist.
Da würde ich mich Patrick anschließen. Ist bei mir ähnlich gewesen. Ich war dieses Jahr seit Corona zum ersten Mal wieder auf einer größeren Convention. Ich habe zwar nicht gleich die Leipziger Buchmesse gemacht, aber zumindest bin ich bis ins Saarland gefahren zur Vegan Fantasy Fair. Das war wirklich seit, keine Ahnung, 3 Jahren das erste Mal, dass ich mal wieder einen Stand hatte, an dem ich meine Bücher verkauft habe. Und habe gemerkt, es macht irgendwie doch noch Spaß und es ist echt noch immer schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, vielleicht wieder mehr zu machen, so auf kleineren Veranstaltungen oder so, wenn sich's ergibt. Und auch eine unserer eingeschlafenen Rollenspielrunden, die Shadowrun-Runde, hat sich wieder neu konstituiert. Das ist auch sehr, sehr schön gewesen. Wenn ich den Bogen ein bisschen größer spanne, so auf die ganze, so auf meine Literaturbubble schaue im letzten Jahr, dann glaube ich, waren so große Themen, die die Leute einfach sehr bewegt haben. Das ganze Thema KI, also generative KIs, die Texte generieren, die Cover generieren. Was macht das mit der Literaturbranche? Wie reagiert man drauf? Wie geht man damit um? Und zuletzt auch, was mir dann noch eingefallen ist zu dem Thema, die Verleihung des Deutschen Buchpreises mit dem nicht ganz, ja, mit dem skandalträchtigen Auftritt eines Autors, den ich gar nicht namentlich nennen möchte, weil der viel zu viel Publicity bekommen hat für seinen Bullshit-Auftritt, der sich darüber beklagt hat, warum die Jury so gemein ist und ihm keinen Buchpreis gibt. Das hat auch sehr viele bewegt, sage ich mal, und zumindest zu Häme motiviert. Und sonst für mich persönlich ist, glaube ich, auch so diese, also das Ende von Twitter jetzt endgültig erreicht gewesen. Also das ist ja auch was sich das letzte Jahr so ein bisschen durchgezogen hat. Und ich habe tatsächlich heute endgültig diesen Account deaktiviert. Der starb da noch so ein bisschen vor sich hin seit einigen Monaten, aber jetzt ist er endgültig weg und damit ist diese Ära auch vorbei. Das ist komisch.
Das ist bei mir tatsächlich auch passiert. Also das habe ich jetzt, wo du es sagst, das ist Anfang des Jahres, habe ich das schon durch, was du jetzt durch hast. Da habe ich meinen Twitter-Account auch abgeschaltet. Und was mir eben noch eingefallen ist, ich habe seit diesem Jahr wieder eine regelmäßige Rollenspielrunde. Das ist auch neu. Auch wenn sie nur online ist, immerhin habe ich eine. Und das ist schon, passt auch damit rein ins Gefilde, dass das alles wieder zurückkommt.
Okay, in dem Zusammenhang, nachdem ich jetzt gehört habe, was ihr so alles da berichtet und in welche Richtung die Frage schlussendlich auch geht, muss ich meine Antwort von eben revidieren. Natürlich gab es tolle Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Ich finde das zum einen total spannend, was ihr gesagt habt rund um die Cons. Ich habe auch dieses Gefühl gehabt, dieses Jahr ist die Con-Szene nochmal so with a vengeance zurückgekommen. Das hatte sich zwar die Jahre davor schon durchaus angebahnt, aber dieses Jahr war das nochmal in einer ganz anderen Art und Weise zu spüren. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich dieses Jahr, ich glaube, auf knapp 10 Conventions war. Da hat man irgendwann einfach dann auch das Gefühl, dass da viel mehr stattfindet. Das war aber tatsächlich sehr großartig. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich kann das nur noch teilen. Ich habe es endlich geschafft, wieder Rollenspielrunden zu reaktivieren. Das ist nie so, dass ich gar keine gehabt hätte zwischendrin, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das persönlich vielleicht auch aufgrund meiner doch sehr fokussierten Leidenschaft eben gewünscht hätte. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und was natürlich für uns jetzt nochmal ganz besonders war dieses Jahr, war, weil du es eben gerade auch hattest, von wegen, sind alle Rollenspieler Metalheads? Nein, mit Sicherheit nicht alle, aber doch ganz schön viele. Das haben wir rund um die ganzen Sachen, was die Finsterwacht und die Zusammenarbeit mit Altatio Mortis angeht, halt festgestellt. Das war ein sehr surreales Ereignis und wahrscheinlich mein persönliches Highlight, da mit einer wirklich großen Metalband auf einem Konzert zu sein und da einen Stand zu haben und von ganz vielen Leuten angesprochen zu werden, wie cool das ist, dass da jetzt solche Sachen passieren und solche Crossovers und dann Teile von meinen Leuten auf der Bühne zu sehen, die dafür abgefeiert werden, dass sie irgendwie an der Sache beteiligt waren. Das war cool. Das macht Spaß. Mal Konzert, habe ich festgestellt. Ich war auf Ewigkeiten auf keinem mehr. Und das ist für mich wahrscheinlich auch was, wo ich gelernt habe. Da muss ich einfach wieder mehr hin, weil das bringt in der Form Energie, wie ich die wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr gespürt habe.
Weil du es gerade gesagt hast, hast du irgendwelche belegbaren Zahlen für zum Beispiel die Redcon oder so, da ihr ja als Ausrichter da irgendwie, oder war das jetzt, ist das jetzt nur so vom Gefühl her, dass du sagst, das sind so viel mehr geworden?
Definitiv, die Zahlen dabei sind absolut gestiegen. Also wir hatten das letztes Jahr schon auch durch die Zusammenarbeit mit der Dreieichcon, mit dem Team von der Dreieichcon. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiger Haufen. Also an dieser Stelle nochmal Liebe geht raus. Das ist wirklich, ohne die hätten wir das in der Weise nicht bewältigen können, weil wir zwar ein Verlag sind, aber wir sind keine Eventagenturen. Und die haben uns da unter die Arme gegriffen. Das heißt, letztes Jahr war die Radcon dann bei etwa around about 1000 Leuten und dieses Jahr waren wir bei fast 1200 Leuten. Das ist dann schon mal eine coole Steigerung. Aber auch jenseits der Tatsache, wie viele Leute es am Ende waren, war es vor allen Dingen die Stimmung. Also ich gehe jetzt ja schon seit wirklich vielen, vielen Jahren auf Conventions. Also meine erste Convention hatte ich, glaube, 88.
Oh.
Also es sind schon ein paar Jahre her. Und ich war seitdem auf vielen Conventions und auf vielen als Besucher, auf noch viel mehr natürlich irgendwie als Aussteller. Und ich hatte das positive Gefühl, was ich dieses Jahr auf faktisch jeder Veranstaltung hatte, hatte ich unglaublich selten. Und das ist etwas, was herausragend ist. Weil für mich ist auch die Con-Szene durchaus ein bisschen ein Gradmesser für den allgemeinen Zustand der Szene. Weil sich sehr, sehr viel da natürlich dann auch auslebt, in der einen oder in der anderen Form. Und dieses positive Miteinander und einfach das Leben lassen, gönnen und gönnen können, das war in einer Weise ausgeprägt dieses Jahr, die mich persönlich auf einer sehr positiven Ebene berührt hat.
Mein großes Highlight, oder Highlight ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was mich, glaube ich, dieses Jahr am stärksten betroffen, vielleicht auch betroffen gemacht hat, war ganz persönlich ja die Übergabe des Goldenen Stephans an den Keks e.V. So viel muss ich dazu ja gar nicht erzählen. Da hatten wir eine ganze Episode drüber. Aber die ist zu einer Zeit entstanden, die war noch vor den beiden Verleihungen. Also vor dem Literatur-Stefan, den ich noch alleine gemacht habe, und vor dem Rollenspiel-Stefan, den dann der Keks e.V. gemacht hat. Also da war ich emotional noch so ein bisschen distanzierter. Hinterher ist natürlich alles ein bisschen anders. Also um mal meine Gefühle auszudrücken, um darüber zu sprechen. Beim Literatur-Stefan habe ich doch nochmal gemerkt, was für eine großartige Sache das eigentlich ist, innerhalb von 10 Jahren aus einem Spaßprojekt einen wirklich renommierten Publikumspreis zu basteln. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie viel Arbeit das alles macht. Und ich weiß einfach nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Das war dieses Mal wieder 2x8 Stunden, 8 Stunden vorm Preis, 8 Stunden nach dem Preis. Also 2 Werktage und mein Leben geht weiter und deswegen bin ich wirklich froh, dass der Keks e.V. die Verleihung übernommen hat, auch wenn es mir zugegebenermaßen gerade doch emotional sehr viel schwerer fällt, als ich dachte, komplett loszulassen und die Keksler ihr eigenes Ding machen zu lassen. Also so zum Vergleich, ich kriege ja trotzdem noch mit, was die so planen. Und es fühlt sich schon so an, als hättest du dein Kind die ganzen Jahre darin unterstützt, dass es Arzt wird. Vielleicht hat es sogar schon sein erstes Staatsexamen in der Tasche, aber dann will es lieber BWL studieren. Da guckst du als Vater oder Mutter natürlich erstmal blöd, aber am Ende geht es ja nur darum, dass das Kind glücklich ist. Und so fühle ich mich gerade, was den Goldenen Stephan angeht. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass es jemand übernommen hat, der auch die Kompetenz hat, das weiterzuführen. Dann habe ich mal die Community gefragt, was für die so in Anführungszeichen die Skandale waren, aber natürlich auch die Highlights. Und ich fand da die Antwort von Elea sehr spannend, weil die tatsächlich recht nah an dem war, was ich auch so gehört habe. Und zwar inklusive, dass irgendwie jeder und jede geschrieben hat, dass sie wieder mit Shadowrun angefangen hat. Was ich deshalb spannend finde, weil ich eigentlich von der aktuellen Edition mehr negative Sachen höre, aber die Leute spielen es, also so schlecht kann es nicht sein.
Wir spielen Shadowrun 2. Das muss ich an dieser Stelle relativieren.
Ich spiele Shadowrun 4. Also ich bin da auch ausgestiegen.
Aber wir sind auch alte Leute, die keine neuen Regelwerke lernen wollen.
Das ist inkorrekt. Ich habe das versucht und ich fand's kacke.
Okay, und die beiden quasi Skandale, die ich so, in Anführungszeichen Skandale, die ich so mitbekommen habe, waren einmal, was eigentlich fast ausschließlich kam, war Wizards of the Coast und die Muttergesellschaft Hasbro. Das wurde immer wieder genannt und zwar alles Mögliche, was sie dieses Jahr am Bockmist gemacht haben. Von irgendwelchen Online-Plänen für Dungeons & Dragons über den Versuch, die Kuh noch viel mehr zu melken, bis hin zur gerade ganz aktuell drohenden Gefahr, dass Elon Musk jetzt Hasbro kauft. Das schaudert mich, wenn ich dran denke. Und ja, das, was Elea schon gesagt hat, das Thema KI, sowohl KI-Übersetzungen als auch KI erschafft Bilder oder KI erschafft Texte, das ist was, wo sehr viele mit Bauchschmerzen bis hin zu wirklich Abscheu reagiert haben. Und das ist so eine Entwicklung. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es in den nächsten Jahren ist, ob die Leute sich dran gewöhnen oder nicht. Weil zum Beispiel beim Goldenen Stefan, also beim Rollenspiel Goldenen Stefan, war ja auch ein stark mit KI-Bildern produziertes Buch, nämlich Dieseldrachen, ganz weit vorne. Ich glaube sogar einmal einen ersten und einmal einen zweiten oder zweimal einen ersten. Egal. Und das wurde also doch schon von manchen Leuten angenommen und manchen nicht. Also gab es, weiß nicht, das Tannelorn, dieses große Rollenspielforum, ist ja sehr bekannt dafür zu diskutieren. Da wurde diskutiert, so wie man es vom Tannelorn kennt. Okay, aber machen wir das doch gleich als Überleitung zum Medienjahresrückblick. Und wie immer frage ich euch zu den jeweiligen Kategorien, wenn ihr denn was sagen möchtet, ihr müsst natürlich nicht, was ist für euch der persönlich beste Vertreter und was ist eurer Meinung nach der wichtigste Vertreter? Also beispielsweise beim Kinofilm könnte man sagen, Dune 2 ist der beste Film, aber Zone of Interest ist der wichtigste. Aber wie gesagt, wenn ihr bei irgendeinem Thema nichts habt, dann könnt ihr es auch einfach überspringen. Und ich werfe die erste Kategorie in den Raum und lassen wir doch einfach den Markus als unseren Gast wieder anfangen. Film.
Boah, das ist jetzt natürlich eine fiese Frage, ne? Das wissen wir beide, weil wenn ich jetzt was Falsches sage, dann ist das immer ganz, ganz gefährlich, gerade bei Filmen, finde ich. Also bester Film, muss ich sagen, konnte ich mich nicht entscheiden, es gibt zwei. Es gibt definitiv zwei, die ich aus sehr unterschiedlichen Gründen mit großem Amüsement geguckt habe. Und bei denen war ich tatsächlich auch bei beiden im Kino, was ich inzwischen leider gar nicht mehr so häufig schaffe, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe da auch Filme verpasst dieses Jahr, die ich mir fest vorgenommen hatte zu schauen. Insofern kamen die es natürlich nicht mit dir reingeschafft. Also einer der besten Filme für mich dieses Jahr war, und ich weiß, das wird kontrovers sein, Deadpool und Wolverine.
Yeah!
Den habe ich sehr abgefeiert. Ich habe mal wieder seit langer Zeit das Gefühl gehabt, ich habe mich einfach mal wieder richtig cool unterhalten gefühlt bei einem Marvel-Film. Und den fand ich großartig. Den fand ich wirklich gut, muss ich sagen. Und ich habe viel Negatives über den auch gehört, aber das konnte ich persönlich für mich nicht teilen. Das war für mich großartiges Popcorn-Kino. Und den anderen, den ich wirklich super geil fand, war Alles steht Kopf 2. Da war ich mit meiner Familie drin, mit meinen Töchtern. Die sind genau in dem richtigen Alter, vielleicht schon fast ein bisschen zu alt, also 15 und 17 sind die. Und das war für mich einfach ein großartiger Familienfilm mit all den Dingen, die dazugehören, inklusive dem Bild, wie die Pubertät einsetzt. Und ich fühlte mich so bestätigt in meinen Erfahrungen. Das war einfach unbezahlbar. Das war großartig. Also das waren meine zwei Highlights. Und ich habe mir einen Film auch rausgeguckt, da gab es durchaus auch einen Haufen. Also ich hatte so drei auf meiner Shortlist, die ich für, was sind die wichtigsten Filme gewesen. Ich habe mich dann aber sehr bewusst für einen entschieden, der eigentlich, der lief nicht im Kino, sondern der ist im Streaming, der ist auf Netflix. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch den gesehen. Und das ist The Remarkable Life of Evelyn. Wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet, dann solltet ihr den wirklich, wirklich mal gucken. Der geht einem unglaublich schnell durch. Und hat zum Thema das Leben von einem jungen Mann, der weiß, dass aufgrund seiner Krankheit, also der wird immer schwächer, es ist eine Muskeldystrophie, die er hat. Also das heißt, er weiß, er wird daran sterben, es ist nur eine Frage, wann. Und der einfach immer schwächer wird, aber der über World of Warcraft tatsächlich über sein Leben in World of Warcraft unglaublich viel Spaß am Leben findet, seine erste Liebe erlebt. Und das ist ein Rückblick auf das Ganze, wo ganz viele Menschen darüber reden, also sowohl Leute, die eben da mit dabei waren und seine Familie. Das war ein unglaublich bewegender Film, ein sowohl trauriger, aber auch unglaublich lebensbejahend positiver Film, den ich wirklich eben nur ans Herz legen kann.
Ich mache einfach mal weiter. Den werde ich mir wohl nicht angucken können, weil der wird mich wahrscheinlich zerstören, wenn ich das so höre. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich an sowas rantraue. Aber den besten ist für mich auch, ich muss sagen, ist auch Deadpool und Wolverine, habe ich bei mir auch aufgeschrieben, weil das war auch einer von den wenigen, wo ich im Kino war. Und der hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht, von allen Cameos, die da drin waren, von allem, was es da so gab. Und der hat einfach nochmal alles auf Maximum gedreht und das war einfach nur spaßiges Popcorn-Kino, kann ich dir nur zustimmen. Und als wichtigsten Film, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich den dieses Jahr geguckt habe. Ich glaube aber schon. Den hat mein Kind mir angetragen und den haben wir dann zusammen geguckt. Und der war für mich dann das, was der, wie heißt er? Ich habe den Namen gerade vergessen, gerade für dich war.
Remarkable Life of Evelyn.
Remarkable Life of Evelyn. Okay, alles klar. Ja, das muss ich mir vielleicht doch nochmal merken, wenn ich in der Verfassung bin, dass ich ihn mir angucken kann. Nimona habe ich mir angeguckt. Das ist ein Animationsfilm und der ist von von demselben Macher, der auch hinter She-Ra and the Princesses of Power steht. Und damit war das für mich schon mal. Ich habe das am Anfang nicht gewusst. Ich habe das erst gesehen, als ich die Hälfte des Films durch war und die Animationen mir einfach so unfassbar bekannt vorkamen. Habe ich das irgendwann festgestellt und dann, als ich es dann am Ende gelesen habe, da war mir das dann klar. Da geht es um einen Ritter, der in Ungnade fällt und dann nur von einer kleinen, also von einer Teenagerin, einer Gestaltwandlerin gerettet werden kann, die aber gleichzeitig das Monster ist, was er jagt, was einfach das Königreich bedroht in irgendeiner Form. Und das ist ein Film über Selbstfindung und gesehen werden. Und ja, muss man ganz klar sagen, der ist außerdem gay as fuck. Und das war aber nicht on the nose, aber trotzdem gay as fuck. Also es war ein sehr diverser Cast. Es ist ein sehr diverser Sprechercast auch dahinter. Und die Figuren sind alle authentisch und am Ende gibt es eine Szene, die hat mich komplett aus der Bahn geschossen und von dem Film habe ich mich so gesehen gefühlt wie schon lange von keinem Film mehr. Und den kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, der ist ein sehr schöner Film.
Oh ja, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Dann mache ich mal weiter. Es fiel mir tatsächlich relativ schwer, für mich einen besten Film zu finden, der mich so richtig weggeblasen hat. Denn irgendwie gab es dieses Jahr sehr viel okay Sachen, durchschnittliche Sachen, aber vor allen Dingen negative Filmtrends. Zwei Stück, nämlich einmal deutlich schlechtere zweite Teile nach einem hervorragenden ersten Teil. Zum Beispiel bei Gladiator, bei Joker, bei Furiosa, bei Dune, bei The Crow. Und dann, und ich habe gedacht, wir haben diesen Trend irgendwie im letzten Jahrzehnt liegen gelassen, gab es erschreckend schlechte Spieleverfilmungen. Zum Beispiel Borderlands oder Die Werwölfe vom Düsterwald oder auf einem deutlich höheren Niveau, aber trotzdem schlechter als beim ersten Teil, Arcane tatsächlich, die zweite Arcane-Staffel. Da bin ich am Ende eingeschlafen. Also so gut kann es nicht gewesen sein.
Oh, ho, 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 ho. Wenn wir gleich zu Serien kommen, wirst du dich überrascht fühlen.
Deswegen skippe ich tatsächlich mal den für mich besten Film und nenne stattdessen gleich zweimal die wichtigsten Filme dieses Jahres, die jede und jeder mal gesehen haben sollte, auch wenn sie eigentlich keinen Spaß machen, weil sie relativ ernste und düstere Filme sind. Und zwar, wenn es ein richtiger, in Anführungszeichen, Film sein soll, dann Golda, Israels Eiserne Lady über den Jom Kippur-Krieg. Denn gerade jetzt, wenn wir die Folge aufnehmen, ist es im Nahen Osten ja sogar noch ein bisschen chaotischer, als es ohnehin schon das letzte Jahr war. Und so ein wenig Hintergrundwissen, historisches Hintergrundwissen, auch wenn es natürlich einseitig gefärbt ist, hilft sicherlich beim Verstehen des Großen Ganzen ein bisschen weiter. Und wenn es stattdessen eine Dokumentation sein soll, dann 20 Tage in Mariupol. Den haben wir hier im Podcast ja schon zweimal lobend erwähnt. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, lassen mich jetzt nach einem halben Jahr oder fast einem Jahr schon immer noch nicht mehr los. So beeindruckend ist dieser Film und erschreckend. Und deswegen, wenn ihr mal wirklich gute Laune habt und wollt danach keine gute Laune mehr haben, solltet ihr diesen Film gucken. Lea, hast du vielleicht was Positives?
Ja, ich habe auch total lange überlegt und mir ist kein wichtigster Film so richtig eingefallen. Ich habe auch einfach sehr viel, wenn überhaupt, dann sehr viel Popcorn-Kino gestreamt. Aber da war auch nicht viel dabei, wo ich sage, wow, das ist jetzt irgendwie hängen geblieben. Ich bin aber auch ehrlicherweise um Filme, die, sagen wir mal, ein bisschen ernster sind, sehr oft einfach drumherum geschlichen, weil irgendwie genug Bullshit um einen herum passiert ist, so in der Welt. da fehlte mir manchmal einfach die Muße, das dann auch noch in einem Film mehr anzuschauen. Vielleicht gibt's irgendwas und dann liefere ich das nach oder so, aber mir ist jetzt tatsächlich nichts eingefallen. Was die besten Filme angeht, ist jetzt Deadpool und Wolverine schon genannt worden. Das heißt, dann weiche ich auf die zweite Option aus, nämlich Alien Romulus. Das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte nicht viel erwartet von diesem Film, weil die letzten 9 Alien-Filme, sagen wir mal so, naja, mittelmäßig bis darunter waren. Also Prometheus mochte ich noch ganz gerne, aber dann Covenant war irgendwie so, hä? Aber ich finde, dass Romulus, wenn man tatsächlich einfach ignoriert hat, dass man von einem Plothole ins nächste läuft, dann hat der auch extrem viel Spaß gemacht. Der hatte eine tolle Atmosphäre, der war gerade im Kino echt beeindruckend, den zu gucken, und es hatte sehr viel Alien-Feel, und das hat mir wirklich gut gefallen, da hatte ich echt Spaß dran.
Oh, jetzt fühle ich mich noch schlechter, weil ich ihn verpasst habe. Das war genau der eine Film, den ich dieses Jahr unbedingt gucken wollte.
Ich fürchte leider, dass es wirklich, also den im Kino, das ist schon irgendwie, glaube ich, nochmal cooler als daheim auf dem Sofa, glaube ich. Aber lohnt sich auch auf dem Sofa, glaube ich, immer noch.
Es tut jetzt nur ein bisschen weniger weh. Dankeschön. Das ist. Nein, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe ihn leider verpasst. Es hat nicht sollen sein. Ich habe es nicht im Kino geschafft. Aber ich freue mich darüber zu hören, dass es endlich mal wieder einen richtig guten Alien-Film gab.
Hat der Patrick ja schon gespoilert, was bei TV-Serien oder Streaming-Serien sein Favorit ist. Deswegen darf er anfangen.
Da fange ich an. Und zwar es ist nicht Arcane tatsächlich als Favorit. Es ist beste Serie, finde ich, sind auch 2 bei mir tatsächlich. Und zwar ist das einmal die letzte Staffel von Lower Decks. Und zum zweiten ist das die Neuinterpretation von Ranma 1/2. Die es schon vor 30 Jahren mal gab und die jetzt mit praktisch fast dem kompletten Originalcast neu gemacht wurde. Und sie ist genauso witzig und gut, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, die jetzt noch mal zu gucken in neuem Gewand. Ja, und Arcane habe ich tatsächlich, ich mag die, weil ich mag langsam erzählte Geschichten tatsächlich. Deswegen bist du wahrscheinlich eingeschlafen, deswegen war sie für mich wahrscheinlich so gut. Und ich finde, die Charaktere sind einfach so stark, dass sie die ganze Geschichte tragen können. Und auch da finde ich, dass die Diversität dem Ganzen einen Zuckerguss verleiht und nicht das Ganze schlechter macht als wie es halt ganz viele Leute immer so von sich geben. Und deswegen finde ich die, was Repräsentation betrifft, sehr gut und sehr wichtig, sie zu gucken. Ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, es hilft natürlich, sie gut zu finden. Aber ich habe League of Legends nie gespielt, aber Arcane finde ich gut.
Ich muss dir hier deutlich widersprechen. Ich finde, Arcane ist in der 2. Staffel so zügig und zackig erzählt, dass es eigentlich für nur 3 Staffeln gereicht hätte, und es war mir einfach viel zu hektisch tatsächlich.
Okay, dann haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen.
Unterschiedliche Zeitwahrnehmung.
Wahrscheinlich.
Markus, möchtest du wieder?
Ich habe mir bei Serien durchaus ein bisschen schwer getan, weil, das werdet ihr kennen, dieses Gefühl, welche Serien habe ich denn eigentlich genau geguckt? Weil man schaut im Laufe der Zeit so viel und nicht unbedingt zwingend alles bewusst. Aber ich habe für mich 2 Sachen gefunden, die ich durchaus bewusst gesehen habe und die mich auf irgendeine Art und Weise überrascht haben und auch hängen geblieben sind. Also das eine war für mich die Fallout-Serie. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe noch nie Fallout gespielt. Ich hatte mit Fallout nichts zu tun. Ich bin kein Computerspieler. So gar nicht, weil dann käme ich ja noch viel weniger zum Rollenspielen. Aber deswegen bin ich da wahrscheinlich mit einer völlig falschen Erwartungshaltung an diese Serie ran. Und die war halt ganz anders als alles, was ich erwartet hatte. Und die war auf eine erfrischende Art und Weise grotesk und überraschend. Also die hat mich wirklich gut amüsiert. Meine Frau fand die ziemlich doof, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mich wirklich gut amüsiert. Und die andere Serie, die komplett aus einer anderen Richtung kommt, die mich ziemlich geflasht hat dieses Jahr, war das war Three Body Problem. Ich bin großer Fan von Science-Fiction-Sachen, das finde ich ganz großartig. Und da fand ich, das hat für mich so alles abgeholt. Das war vielschichtig, das hatte sehr viel Dinge, die diesmal zu einem sehr modernen Science-Fiction gemacht haben. Und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich mal wieder dabei erwischt, dass ich Fernsehen wieder so geschaut habe, wie das früher der Fall war, bevor wir dann nebenbei noch ein Tablet, ein Computer und ein Handy hatten. Und das war für mich eine ziemlich, ziemlich geile Zeit.
Evia, möchtest du das oder ich?
Mach ich mal weiter. Also bei mir war dieses Serienjahr jetzt sehr davon geprägt, dass der Jurist und ich Anfang dieses Jahres von Netflix umgestiegen sind auf Disney+. Das heißt, wir hatten jetzt ungefähr ein Jahr kein Netflix, aber dafür jetzt erstmal Disney+. Das heißt, ich habe dieses Jahr die ganzen Serien geguckt, die alle schon kannten. Also ich habe The Mandalorian geguckt, wir haben Andor geguckt und What We Do in the Shadows, um mal drei zu nennen, die ich wirklich richtig gut fand. Loki fand ich auch ziemlich gut. Deswegen habe ich aber sehr wenig geguckt, was jetzt tatsächlich neu rausgekommen ist. Außer da kamen mal Staffeln dazu, aber sonst im Großen und Ganzen immer nur so olle Kamellen sozusagen. Aber von denen, die würde ich alle sofort auf jeden Fall auch wieder gucken. Die waren sehr, sehr großartig. Und gerade What We Do in the Shadows hat mich echt dermaßen abgeholt. Ich glaube, ich habe selten bei einer Serie so viel gelacht. Also ich bin eigentlich niemand, der bei Filmen oder Serien wirklich laut lachen muss. Meistens ist es eher so ein Schmunzeln oder dass man sich über den Gag freut. Aber da musste ich echt zum Teil laut lachen. Und ich freue mich drauf, dann auch die letzte Staffel noch zu sehen. Die ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob auf Deutsch ist sie noch nicht da oder wir haben einfach noch nicht angefangen, weil dann ist es vorbei. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Und wichtigste Serien, da würde ich jetzt in ein bisschen ein anderes Medium springen. Ich hoffe, das ist nicht verboten, sonst musst du Nein schreien, Philipp. Und sonst kommt die Podcast-Polizei. Und zwar hätte ich nämlich eine Podcast-Serie, die ich empfehlen würde, die ich wichtig fand.
Nein!
Verboten? Okay, dann bin ich still.
Deine Konkurrenzprodukte.
Ich glaube, das ist kein Konkurrenzprodukt. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Und zwar bin ich da dieses Jahr drauf gekommen, das ist der Podcast Seelenfänger vom Bayerischen Rundfunk. Und der erzählt pro Staffel sehr ausführlich eine Reportage über Menschen, die in eine Sekte oder in eine sektähnliche Struktur geraten sind und beleuchtet die Mechanismen dieser Sekten, wie die arbeiten, wie die Leute für sich gewinnen, welche missbräuchlichen Strukturen da aufgebaut werden. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend und auch sehr, sehr, ja, empathisch und interessant erzählt. Da sind auch alle Staffeln sehr unterschiedlich und beleuchten ganz unterschiedliche Facetten dieses Problems sozusagen. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich für so ein Thema interessiert und der sich da ein bisschen sensibilisieren möchte vielleicht dafür.
Den Teil mit dem What We Do in the Shadows kann ich übrigens nur unterstützen. Das ist eine wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende Serie. Ich weiß nicht, inwiefern du auch aus dieser Vampire-Werewolf-Bubble irgendwie kommst.
Oh ja.
Und Himmel hilf. Man lacht dabei vor allen Dingen auch ein bisschen in einem positiven Sinne über sich selbst. Das ist einfach ganz großartig. Also ich habe die sehr, sehr genossen. Ich habe die mit meiner Frau auch gesehen, schon vor einer Weile, also nicht mehr dieses Jahr. Und ich habe damit sehr, sehr viele Leute auch infiziert, könnte man sagen, weil das musste ich allen erzählen, von denen ich wusste, dass sie irgendwie in dem Bereich auch unterwegs sind. Und das ist herrlich, großartig, tolle Serie.
Ich stelle mir heimlich immer vor, wie unsere Vampire-Life-Lab-Charaktere einfach diese Serie gucken und sich drüber beömmeln. Das ist so mein persönliches Kopfkino.
Sehr schön, toll.
Ich mag diese Serie auch sehr gerne und sie ist einer der wenigen Lichtblicke, die ich immer so habe zurzeit beim Fernsehen schauen oder Streaming schauen. Denn ich muss schon wieder meckern, denn es gab dieses Jahr einfach viel zu viele Serienfortsetzungen, die lange erwartet wurden und die dann einfach enttäuscht haben. Man denke nur an die im Vergleich sehr schwache dritte Bridgerton-Staffel, für die ich mir extra Urlaub genommen habe. Das war die größte Verschwendung meines Lebens. Oder an Cobra Kai, wo die wirklich mit jeder neuen Staffel abstruser wird, bis hin zu Mord und Totschlag und Seifenoper, die noch konstruierter ist als gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es wird einfach immer dümmer. Und selbst die Rollenspielserie Vox Machina hat mich dieses Jahr irgendwie verloren. Keine Ahnung, ob das jetzt an mir liegt oder ob das an der Serie liegt, weil zum Beispiel die einschlägigen Filmkritikportale wie Rotten Tomatoes listen die dritte Staffel auch bei 100%. Vielleicht bin ich das Problem. Also ich musste wirklich lange nachdenken, welche Serie oder TV-Sendung mich dieses Jahr wirklich mitgerissen hat. Und das waren am Ende WWE Raw und SmackDown-Folgen in den ersten 4 Monaten des Jahres, als Dwayne The Rock Johnson wieder kam und es auf die Großveranstaltung WrestleMania zuging. Denn du hattest da ja verschiedene Langzeitgeschichten über mehrere Jahre, etwa Cody Rhodes, der ist zurückgekehrt und wollte den Titel holen, den sein Vater niemals bekommen hat, bis hin zur Bloodline-Story, was ja die beste WWE-Geschichte dieses Jahrtausends mindestens ist. Und das lief alles zusammen an diesem Wochenende und wurde über 4 Monate lang hin vorbereitet. Und ich war noch nie in irgendein TV-Produkt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren so investiert, ob am Ende denn die Guten gewinnen oder ob das Böse triumphiert. Das hat mich richtig mitgerissen. Und die wichtigste Serie, glaube ich, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist wieder so eine Nischenserie, die auch wieder niemand kennt. Und zwar Clipped auf Disney Plus. Und da geht es um den Abhörskandal, der, ich glaube, 2014 oder so stattgefunden hat, beim Basketballteam LA Clippers, bei dem rauskam, dass der Besitzer ziemlich rassistisch ist. Und es ist für Außenstehende wie uns als ZuschauerInnen natürlich total offensichtlich, aber für diese Clique rund um diese Millionärsfamilie ist es total abwegig, weil ja der Familienpatriarch sogar eine schwarze Geliebte hat, also kann der überhaupt nicht rassistisch sein. Ihr merkt selbst, wenn wir hier selber keine MillionärInnen sind und auch vielleicht keine kennen, diese Argumentationsansätze und Verteidigungsstrategien gegen solche Vorwürfe sind immer gleich, egal ob man reich oder arm ist.
Wieder, Markus Plötz ist kein Millionär, jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ich auch.
Hey, ist der größte Rollenspielverlag, irgendwas muss ja richtig sein.
Ja, das ist eine bedingt hohe Latte, möchte ich sagen.
Dann hätten wir Literatur und Comics und der Markus darf wieder.
Jetzt muss ich was gestehen. Ich lese zwar sehr, sehr viel, aber ich komme nicht mehr so richtig viel dazu, Literatur zu lesen, weil ich meistens natürlich irgendwelche Sachen bei mir auf dem Tisch habe, die sich, sagen wir mal, sehr tief mit Rollenspiel dabei auch beschäftigen. Und wenn ich es schaffe, was anderes zu lesen, dann ist das meistens, jetzt wird es wahrscheinlich für den einen oder die andere gruselig, betriebswirtschaftliche Fachliteratur. Das lese ich tatsächlich, weil es mich mal ablenkt von Spielethemen. Das ist das Problem, was man hat, wenn man damit tatsächlich seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und ich glaube, damit möchte ich hier niemanden auf die Nerven fallen.
Steckt Literatur im Namen.
Steckt Literatur im Namen, Fachliteratur, genau. Ja, also ich kann jetzt natürlich über Dinge wie den guten Herrn Dr. Sprenger reden oder sowas. Aber ich glaube, das, wie gesagt, das lassen wir mal. Ich habe eine Sache für mich entdeckt, was Comics angeht. Jetzt muss ich sagen, ich bin auch kein großer Comicleser. Ich habe als Kind und Jugendlicher, habe ich mir das schlicht und ergreifend nicht leisten können und habe mir dann zwar immer mal wieder Sachen geliehen, habe aber selten was gekauft, wenn dann irgendwie auf dem Flohmarkt. Aber ich habe für mich eine Serie entdeckt, nämlich Marvel Origins, weil mich immer interessiert hat, wo kommen die Sachen eigentlich so im Original her, weil man... Wenn man sich heute sowas anguckt, egal ob das Marvel, DC oder die ganzen großen anderen Comic-Serien sind, dann ist das ja die Wiedererzählung derselben Story in neuem Gewand zum x-ten Mal. Und ich fand es einfach mal sehr spannend zu lesen, wo kamen die im Original her? Also in den 60ern mit all dem, was dazugehört, all den guten, all den schlechten Seiten und einfach mal zu erfassen, okay, was hat das da bewegt? Wie ist das bis dahin gekommen? Das fand ich cool und das ist vor allen Dingen auch was, das kann ich abends vorm Einschlafen lesen. Da lese ich dann irgendwie nochmal 5 Seiten Comicgeschichte und danach kann ich perfekt einschlafen. Das ist toll. Und was ich aber ansonsten noch gerne mache, sind Hörbücher hören. Also ich bin sehr weit dazu übergegangen, die meiste Belletristik, die ich lese, die höre ich inzwischen. Und da habe ich im Zuge von Verknüpfungen, die sich bei uns durch die Zusammenarbeit mit Autoren im Zuge von der Finsterwach-Projekt ergeben haben, habe ich eine ganz tolle Fantasy-Serie für mich entdeckt, nämlich die Sturmfels-Akademie von Thorsten Weitze. Das war mal wieder so eine Serie, die das passiert selten genug, wo ich jenseits von ich muss Auto fahren oder ich mache Hausarbeit, dabei höre ich immer Hörbücher klassisch. Also da liebt mich auch meine Familie dafür, ich mache Wäsche. Da kann ich Hörbücher hören und die Welt lässt mich in Ruhe. Das habe ich auch jenseits davon gehört und das ist immer ein ganz, ganz tolles Zeichen dafür, dass es mich wirklich gecatcht hat. Ist jetzt in dem Sinne nichts ganz Neues, aber es ist halt einfach unglaublich schön, es macht Spaß, es ist so eine positiv und trotzdem spannende Welt, in der ich mich einfach wohlgefühlt habe, mich immer gefreut habe, wenn ich dann nochmal wieder 10, 15 Minuten drin hören konnte. Und das waren meine persönlichen Highlights für dieses Jahr.
Ich habe auch überwiegend Non-Fiction sozusagen gelesen, also Fachbücher und Essay-Sammlungen und ähnliche Dinge. Und habe mich aber so ein bisschen zumindest versucht, meinen Pile of Shame abzubauen, was nicht gut funktioniert hat im Nachhinein betrachtet. Aber zumindest habe ich es geschafft, im Urlaub zu lesen. Das ist ja immerhin etwas. Und hatte da sehr viel Spaß mit Meister der Djinn. Das ist auch schon ein bisschen älterer Roman. Ich glaube von 2020 oder 2021 oder so. Den hatte ich auch ewig auf meiner To-Read-Liste. Ist so Urban Fantasy. Spielt in Kairo 1912 und erzählt die Geschichte von so einer Art paranormalen Ermittlerin, die sich so um übernatürliche Wesen, Verzauberungen und Ähnliches kümmern muss und in eine große Verschwörung hineingerät und dann auch noch zusammenarbeiten muss mit einer Kollegin, die sie eigentlich gar nicht unbedingt so schätzt, weil sie eigentlich lieber gerne so im Alleingang alles lösen möchte. Und das Setting ist sehr nett und dieses historische Kairo ist total schön beschrieben. Und ich habe es in Tunesien gelesen, was nicht ganz hundertprozentig gepasst hat, aber zumindest dieses Setting dann schon ganz gut transportiert hat, als ich so in meinem Liegestuhl lag. Genau. Und wichtigste Bücher, da könnte ich jetzt eins nennen, das ich noch gar nicht gelesen habe, um ehrlich zu sein, aber ich war auf einer Lesung vor 2 Wochen und habe es mir deswegen gekauft. Und auch schon mal ein bisschen angelesen, aber noch nicht fertig. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein wichtiges Buch ist und deswegen empfehle ich es trotzdem, ohne es fertig gelesen zu haben. Und zwar ist das Gegen Frauenhass von Christina Klemm. Die ist Rechtsanwältin, vertritt sehr viele Mandantinnen im Kontext von häuslicher Gewalt und ähnlichen Dingen. Also ist da auch als Opferanwältin tätig und sie schreibt in diesem Buch eben sehr, sehr eindringlich verschiedene Fälle, die sie selbst erlebt hat in ihrer Zeit als Anwältin und versucht auch so ein bisschen Akzente zu setzen, wie man als Gesellschaft mit dem Phänomen umgehen kann und gibt einem auch Zahlen, Fakten und Zusammenhänge an die Hand, wenn man da was haben möchte, um zu argumentieren, wenn Leute einmal wieder sagen, oh, das ist doch alles kein Problem, wir sind doch jetzt alle gleichberechtigt. So, also das kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen.
Dann bleibe ich gleich mal bei den Büchern. Denn sonst nenne ich in dieser Kategorie ja immer Comics. Das ist ja auch mein Lieblingsmedium. Aber tatsächlich waren diesmal 2 Romane das Beste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Also beide Romane sind sogar gleich gut. Sie werden auch irgendwann in der Medienschau hier mal die gleiche gute Bewertung bekommen. Aber nur einer von den beiden Romanen ist in Anführungszeichen ernsthafte Literatur. Deswegen ist er dann für mich der wichtigste Roman und der andere ist, wieder in Anführungszeichen, nur der persönlich beste Roman. Also, der beste Roman dieses Jahr trägt den Namen Die erste Kosmonautin und ist tatsächlich die Fortsetzung des bisher besten Romans, den ich je in der Medienschau vorgestellt habe, nämlich damals Die letzte Kosmonautin von Brenton Q. Morris. Und wir erinnern uns, da gab es dann auch 2029 noch die DDR, welche sogar ein eigenes Raumfahrtprogramm hatte, Aber am Ende war alles ein großer Schwindel, weil die DDR versuchte, den selbst ausgelösten Weltuntergang irgendwie zu verhindern. Und eben jener Weltuntergang ist einige Jahre später nicht mehr aufzuhalten, weshalb die ProtagonistInnen in die Vergangenheit geschickt werden, um den ersten Raumflug einer Kosmonautin so zu sabotieren, dass durch die Verkettung von glücklichen Umständen kein Weltuntergang entsteht. Und ich muss ja zugeben, ich bin ja nicht so der große Freund von Zeitreisegeschichten, aber Brendan Q. Morris schreibt hier so vorwärtsdrängend und pseudowissenschaftlich, aber eigentlich auch wissenschaftlich fundiert, dass ich gar nicht die Motivation hatte, irgendwelche Logiklöcher zu finden, sondern mich habe einfach berieseln lassen und war einfach glücklich. Also wenn man auf Science Fiction steht, dann kann man sich diesen Roman sehr gerne zulegen. Allerdings sollte man für das bessere Verständnis natürlich den ersten Band vorher lesen. Und nach dem Eskapismus folgt jetzt der Ernst des Lebens, denn der wichtigste Roman für mich ist Yellowface. Der war wohl letztes Jahr das große TikTok-Phänomen in der Buchblogger-Szene. Keine Ahnung, ich habe ja keinen TikTok. Aber tatsächlich hat mich hier eine ziemlich lange Instagram-Artikelreihe von Victoria Linear darauf aufmerksam gemacht. Und sie ist ja selbst sehr tief drin in der Verlagsszene. Und als sie so schrieb, dass dieser Roman sehr realistisch ist, da war mein Interesse geweckt, weil ich schon gerne mal einen Blick hinter die Kulissen haben wollte. Und die Geschichte ist eigentlich recht kurz zusammengefasst. Es geht um die erfolglose Autorin Jude, die so halbwegs befreundet ist mit der erfolgreichen Autorin Athena, welche durch einen Unfall vor ihren Augen stirbt. Und was machst du, wenn gerade deine Freundin stirbt? Genau, du klaust natürlich ihren Romanentwurf, um ihn dann für dich selbst zu verwenden. Und im Prinzip geht es also dann den ganzen Roman über darum, dass Jude alles daran setzt, dass niemand herausfindet, dass sie den Roman eigentlich geklaut hat. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht darüber erzählen, denn es kommt ja noch eine ausführliche Medienschau. Aber es war jedenfalls ein super interessanter Roman über die Verlagswelt, über soziale Netzwerke, den Umgang mit Shitstorms, angebliche und reale Cancel Culture und auch über Rassismus. Also eine absolute Leseempfehlung. Das ist so einer von diesen Romanen, die sollte man eigentlich im Deutsch-Leistungskurs besprechen, anstatt zum 100. Mal irgendwas von Goethe zu lesen. Patrick, du bist der grüne Abschluss.
Ich bin der grüne Abschluss. Ja, ich habe nicht so tolle Sachen gelesen. Ich habe nur blöde, doofe Comics gelesen. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe keine Zeit, weil ich nicht mehr zur Arbeit so oft fahre, kann ich mir meine ganzen Hörbücher nicht anhören. Und ja, mein Kindle liegt auch noch immer artig an meinem Bett, aber immer schön ohne Batterie. Also ich komme einfach nicht dazu, irgendwas Längerfristiges zu lesen. Deswegen sind es meistens irgendwelche kurzweiligen Sachen. Was sie nicht weniger tiefgründig macht, weil auch Comics können das ja leisten, wie wir alle wissen. Die gibt es ja nicht nur für Kinder, die gibt es ja auch für Erwachsene. Und in dem Fall habe ich tatsächlich als wichtigstes Ding habe ich einen norwegischen Comic. Den habe ich tatsächlich gewonnen in unserem Comicladen zu, ich glaube es war irgendein, ich glaube es war tatsächlich der Free Comic Day und da gab es ein Gewinnspiel und da haben sie irgendwelche so ein Raddrehen gemacht und da habe ich halt einen Comic gewonnen und da habe ich mir halt Eva, Klima in der Krise ausgesucht. Das ist ein norwegischer Comic, in dem es um die Klimakrise geht und im Endeffekt die Protagonistin, die durch einen Schlag auf den Kopf in eine Traumwelt erlebt, wie die drei möglichen Szenarien sind, die wir so erleben und die wissenschaftlich fundiert sind. Also sprich dieses 1,5 Grad, 2,5 Grad und heißer als 2,5 Grad. Und das Ding ist fußt, so wie ich das gesehen habe, auf wissenschaftlichen Studien und lässt sich tatsächlich relativ gut lesen. Und ist schick gezeichnet. Ich finde, ich mag den Artstyle, der ist ein bisschen gröber, aber trotzdem ziemlich cool. Und die Message, die dahinter steckt, fand ich für, ich glaube, weiß nicht, was sind das, 40 Seiten oder so, extrem stark. Weil das eben nicht nur irgendeiner sich aus den Fingern gesogen hat, sondern da irgendwas Wissenschaftliches hintersteckt oder zumindest die Wissenschaft, der wissenschaftliche Konsens dahinter steckt. Deswegen sehr zu empfehlen, Eva Klima in der Krise. Und als besten Comic, beziehungsweise ist es in dem Fall ein Manga, man wird ein Thema erkennen. Ich bin hoffnungsloser Romantiker und genauso lese ich auch meine und gucke ich meine Filme und Serien und Mangas und Animes. Und nachdem ich Ranma schon genannt habe, kommt jetzt ein weiterer Romance-Manga, der nennt sich Bloom Into You. Und das ist ein klassischer Yuri-Manga, also Girls Love und Girl Meets Girl und was da so bei rumkommt. Die eine ist asexuell, die andere hat sich verliebt in die erste und sie müssen mit ihrer Situation und der Beziehung, die sie so haben und führen, klarkommen. Und ich fand den sehr, sehr schön und sehr, sehr nett zu lesen.
Dann kommen wir mal zum Hauptthema oder zur Hauptkategorie, nämlich dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und wenn wir hier schon den Chef vom größten und wichtigsten deutschen Verlag da haben, dann darf der natürlich wieder anfangen.
Ja, danke schön. Jetzt, ich meine, wir sind uns einig, egal was ich jetzt sage und tue, es ist definitiv falsch.
Ja, du hast ein Problem, so oder so. Ja, stimmt.
Ich habe einfach verloren diesbezüglich. So, und deswegen, also ich habe viel drüber nachgedacht, weil, Überraschung, Überraschung, ich habe ja jeden Tag de facto mit Rollenspielen zu tun und ich schaue mir auch jede Menge Rollenspiele an, alle möglichen neuen Sachen auch. Ich komme nicht zwingend dazu, mir die alle in epischer Breite und Tiefe anzuschauen. Aber das ist ja auch gar nicht so dramatisch. Ich habe durchaus natürlich da jetzt meine Favoriten für dieses Jahr entdeckt. So, für mich persönlich das Highlight, wo ich sozusagen eine alte Liebe wiederentdeckt habe, das hat jetzt mit der Firma Ulysses auch zu tun, ist Delta Green. Also ich bin ganz, ganz großer, schon seit den 90ern bin ich ein großer Fan von Delta Green. Einfach weil ich dieses Setting des Lovecraft-Mythos trifft auf Akte X einfach total cool finde, weil man da einfach geile Geschichten erzählen kann, großartige Charaktere, weil es auch sehr charakterfokussiert ist. Tolles Spiel, was auch ganz viele Elemente mit reinnimmt, die da für meine Begriffe oft im Rollenspiel, also gerade im klassischen Pen and Paper, wenn wir jetzt nicht im Indie-Bereich unterwegs sind, ein bisschen unter den Tisch fallen. Also sprich, ich habe persönliche Beziehungen, wie beeinflusst das, was ich erlebe hier mit dem Mythos, meine persönlichen Beziehungen, wieso mache ich das, was ich tue und wie kann ich das vor meiner Familie auch verheimlichen, weil ich will sie ja gar nicht damit belasten und so. Und gleichzeitig trotzdem diesen sehr coolen investigativen Teil. Also das ist für mich ein absolut, also ein mega cooles Spiel. Und das habe ich jetzt hier auch bei mir in der Gruppe schon mehrfach gespielt und habe jetzt extra dafür auch eine neue Gruppe aufgemacht, damit ich da noch ein bisschen mehr von zocken kann. Dann ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, was mich aber sehr begeistert hat, weil ich glaube, dass es eine tolle Möglichkeit bietet, eben Leute für das Thema Rollenspiel nochmal ein bisschen weiter zu interessieren. Und das ist das Arkham Horror Rollenspiel. Man merkt vielleicht, dass ich so einen leichten Hang Richtung Grusel-Horror-Rollenspiele habe. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Das lebt sich hier natürlich auch aus. Ich bin durchaus auch ein Fan von Action-Horror und der wird hier natürlich durchaus mit auch bedient. Das ist ein bisschen palpiger als jetzt viele andere Horror-Settings. Warum finde ich so geil, gerade insbesondere das Starter-Set? Weil es eine tolle Möglichkeit also für ein Hybridprodukt zwischen Brettspiel und Rollenspiel bietet. Das glaube ich ganz, ganz vielen Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, Rollenspiel mit Leuten, die das selbst schon seit Jahren spielen und wo das natürlich dann alles total einfach ist, zu erleben und sich da reinzufinden. Weil für die ist das oft unglaublich schwierig, weil Rollenspiel ist nur dann einfach, wenn man schon weiß, wie es geht. Aber das zu lernen ist manchmal ganz schön hart. Aber dann mein absolutes Highlight dieses Jahr, weil ich es einfach vom Setting her großartig finde. Ich finde das Thema abgefahren geil. Und ich glaube, dass das keins ist, was ich jemals wirklich spielen werde. Aber das gehört zu der Sorte Sachen mit dem, das ist so ein bisschen Concept Art. Das nennt sich Eat the Reich. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Die Grundidee ist, man
spielt. Reich wie Reich?
Ja. The Reich.
Okay.
Eat the Reich.
Also nicht die Reichen, sondern das Reich.
Nicht
oder was?
Eat the Rich, sondern Eat the Reich. Also,
okay, alles klar.
Wir spielen Vampire und wir werden in unseren Metallsärgen abgeworfen im Zweiten Weltkrieg. Und unsere Aufgabe ist es, Hitler bis auf den letzten Blutstropfen leer zu trinken.
Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es jetzt nicht irgendwas mit Nazis zu tun gehabt hätte.
Es ist
bei dem Namen.
Es ist absolut abgefahren. Es ist auch ziemlich bloody gory und also das ist so From Dusk Till Dawn meets Inglourious Basterds. Das ist ziemlich cool gemacht. Das ist einfach großartig beim Lesen. Das geht ein bisschen so in die Richtung von Merk Borg. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das jemals wirklich spielen wollen würde, aber das Lesen allein ist cool. Und wie gesagt, das ist so ein Art Konzeptding, was mich einfach sehr, sehr heftig abgeholt hat.
Ja, sehr cool. Ich glaube, das muss ich gleich mal googeln nachher, wenn die Folge vorbei ist. Das klingt echt witzig.
Weißt du, wer das gemacht hat? Ich habe es gerade gegoogelt. Weißt du, wer das gemacht hat?
Wenn du schon so fragst, sind es bestimmt die von diesem Fleischgolems.
Ich glaube ja. Grant Howitt, ist das der nicht, der das gemacht hat? Ah, ich müsste mal gucken, aber...
Es würde passen, thematisch jedenfalls.
Ja, es würde auf jeden Fall in die Richtung passen, das stimmt. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist der Dings, der Paranoia gemacht hat, tatsächlich. Grant Howitt. Aber ja, es auch geht in die ähnliche Richtung, weil Paranoia ist ja auch so durch.
Ja, aber sehr anders durch.
Ja, das stimmt. Das klingt definitiv anders durch, ja.
Ah, natürlich, der Markus so höflich war und hat als bestes Rollenspiel nichts von seinem eigenen Verlag genannt, dann werde ich jetzt einfach mal diese Rolle übernehmen. Ich habe dieses Jahr relativ wenig gespielt, weil zeitlich einfach nicht viel drin war. Und deswegen muss ich einfach mal das Schwarze Auge Heldenwerke loben. Das sind so 16-seitige, nette, kleine Abenteuerchen, die zumindest, wenn man sie wie wir mit einem OSR-Regelwerk spielt, problemlos an einem Abend durchgespielt werden können. Manche davon sind so richtig der Kracher, wie etwa die Acte Lumkes, aber meiner Erfahrung nach kamen selbst die etwas schwächeren Abenteuer, wie zuletzt Bitterer Honig, überraschend gut bei meiner Spielgruppe an und wir hatten immer einen coolen Spieleabend. Und deswegen, coole Sache, Markus, mach das doch bitte weiter.
Dankeschön, das gebe ich unglaublich gerne an mein Team weiter, weil schlussendlich sind wir mal ehrlich, die sind dafür verantwortlich und auch die ganzen Autorinnen und Autoren, mit denen wir da zusammenarbeiten. Das ist definitiv ein großes, breit gestreutes Projekt, aber es freut mich tierisch zu hören, dass das als Konzept eben auch ankommt, weil genau das war die Idee, die Möglichkeit zu bieten, auch kurze Abenteuer zu haben mit wenig Arbeit und wenig Vorbereitung.
Und beim wichtigsten Rollenspiel 2024 muss ich dann doch leider mal komplett die Ego-Schiene fahren, denn für das Herbstlande-Rollenspiel war dieses Jahr halt wirklich ein gutes Jahr. Nicht nur, dass wir in der zweiten Auflage sind, weil die Erstauflage ausverkauft ist. Es gibt auch jetzt noch einen Abenteuerband, der den breiten Markt erreicht hat und sich gut verkauft. Nein, jetzt kommt das Wichtige. Das Herbstlande-Rollenspiel wird übersetzt und einem internationalen Publikum zugänglich gemacht. Und damit bin ich dann offiziell ein international publizierter Rollenspielautor. Und ich gebe zu, das hatte ich nicht auf meiner 2024er Bingo-Liste. Das ist einfach geil.
Sehr cool. Respekt.
Ja, das ist wirklich cool, ja.
Dann Patrick, was hast du Spannendes?
Ich habe nicht viel gespielt dieses Jahr, auch in dem Zusammenhang. Und deswegen, das, was wir gerade spielen, Mutant Chronicles ist es, würde ich nicht in das Beste seit geschnitten Brot irgendwie aufführen. Es macht Spaß, die Runde macht Spaß, es liegt aber eher an den Leuten und nicht unbedingt am System. Das ist ganz witzig, aber jetzt nicht, wie gesagt, nicht das Nonplusultra. Aber ich habe tatsächlich den Schnellstarter von Star Trek Adventures der zweiten Edition gelesen und muss sagen, im Vergleich zu der ersten Edition ist das was, wo ich sehr, 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 sehr gut mit klarkomme. Das liegt vielleicht daran, ich habe auch ein Let's Play gesehen und habe mir das irgendwie mal alles ein bisschen zu Herzen genommen und mal drüber nachgedacht. Es ist unfassbar dicht an Fate dran. Und da ich Fate ja total toll finde, ist Star Trek Second Edition schon mal sowieso ein Gewinner, weil es ist A, Star Trek und B, halt dicht an Fate dran und damit sehr cool, auch wenn es W20 benutzt. Aber andere Leute sagen ja, W20 ist eh der geilste Würfel, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber die sind schon ganz schick, die Star Trek-Würfel, die ich hier liegen habe. Und deswegen ist für mich das Beste dieses Jahr Star Trek Second Edition tatsächlich. Und ein wichtigstes habe ich nicht, weil ich nichts habe, wo ich sage, das muss unbedingt jeder mal gelesen haben. Habe ich nicht gelesen dieses Jahr, dass ich das festmachen könnte.
Dann kommt das Beste zum Schluss, Elea.
Na, es ist gar nicht unbedingt das Beste, weil gemeinerweise wurde mir das eine Rollenspiel, das ich dieses Jahr wirklich auch neu entdeckt habe, schon eiskalt von Markus geklaut. Und es ist sehr lustig, finde ich, dass wir offensichtlich im selben Jahr jetzt angefangen haben, irgendwie exzessiv Delta Green zu spielen.
Tut mir leid.
Ich weiß nicht, liegt es am Zeitgeist, dass einen das jetzt irgendwie gerade so einfängt? Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, wir haben so eine stete Online-Runde zu dritt und haben dann irgendwann mit Delta Green angefangen und spielen da jetzt auch schon ein Weilchen dran und ich habe auch großen Spaß dran. Und das haben wir jetzt auch mit einer bisschen längeren Kampagne angefangen und das finde ich funktioniert auch tatsächlich. Wir spielen online auch sehr, sehr gut online. Also auch wenn da immer gefühlt so ein bisschen Stimmung verloren geht, das klappt trotzdem super. Also ich habe ganz großen Spaß auch mit den Charakteren und mit dem Setting und das ist sehr, sehr spaßig. Wichtigstes Rollenspiel tue ich mich noch schwer, weil ich das Rollenspiel, das ich jetzt als erstes im Kopf hatte, noch gar nicht kenne oder zumindest nur angelesen habe. Aber es gab jetzt im November ein Crowdfunding beim Plot Bunny Verlag für die beiden Rollenspiele Dream Askew und Dream Apart, also für die deutsche Übersetzung dieser auf Englisch erschienenen Rollenspiele, die beide in einem apokalyptischen Setting angesiedelt sind, funktionieren, wenn ich mich richtig erinnere, spielleiterlos. Und es geht darum, dass sich in einem postapokalyptischen Setting Gruppen aus Menschen zusammenschließen, die vorher irgendwie schon marginalisiert waren, aber jetzt so als Gemeinschaft in der Postapokalypse zusammenfinden und so ein bisschen auch von ihren eigenen Erfahrungen als marginalisierte Menschen profitieren in dieser veränderten Umgebung. Und Dream Askew geht um eine queere Community und bei Dream Apart geht es um eine jüdische Community. Und diese Rollenspiele sind explizit nicht ausschließlich dafür gedacht, von Menschen gespielt zu werden, die diesen Communities angehören, sondern auch sich so als interessierte Person, als Person, die da irgendwie mal reinschnuppern möchte, sich da reinzufinden durch dieses Rollenspiel. Also das ist so ein bisschen der Anspruch. Und das Crowdfunding war ein bisschen anspruchsvoll, aber es hat tatsächlich die Ziellinie geschafft und es wird dann nächstes Jahr auch auf Deutsch erscheinen. Und man kann es natürlich immer noch dann kaufen, auch wenn man es jetzt noch nicht gefundet hat.
Ich war genau die Nummer 100 beim Crowdfunding. War ich ganz stolz auf mich.
Yay!
Sehr schön, sehr schön. Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt die kleinen Nebenkategorien, falls ihr nicht unbedingt was sagen wollt, überspringen. Aber würde zumindest noch, gerade weil Markus gesagt hat, er war so viel auf Conventions, eine Kategorie besprechen, nämlich beste Convention oder beste Messe. Weil ich meine, wenn du schon so vieles besucht hast, dann hast du doch bestimmt Ahnung, was war das Beste, was war das Wichtigste.
Oh ja, ich habe viele Sachen besucht dieses Jahr. Manche Sachen werde ich nächstes Jahr definitiv nicht mehr besuchen. Aber worauf ich mich fürs nächste Jahr auch schon wieder freue, das eine hatte ich ja schon gesagt, das ist die RadCon war dieses Jahr in einer Intensität positiv und einfach schön, wie ich das unglaublich selten hatte in all den Jahren. Das war echt, 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 echt herausragend. Ich habe unglaublich viele tolle Gespräche geführt. Und normalerweise ist es so, wenn ich auf eine Convention gehe, dass ich einfach auch grundlegend schon damit rechne, dass Leute auf mich zukommen, die ich kann das dann schon sehr früh, ich merke das dann schon sehr früh in dem Moment, wo Leute mich ansprechen, weiß ich das eigentlich schon. Die meisten Gespräche beginnen dann mit dem Satz so, wenn ich dich schon mal habe, was ich dir schon mal immer sagen wollte. Okay, alles klar, weißt du Bescheid? Jetzt geht's los. Und das ist völlig okay so, das gehört mit dazu. Aber das war dieses Mal gar nicht der Fall. Ich glaube, das ist, seitdem ich die Firma Ulysses habe, das allererste Mal, dass mir das noch nie auf einer Veranstaltung passiert ist, sondern einfach wirklich einfach nur gute Laune war. Großes, großes Kino. Und das andere für mich dieses Jahr, was hochüberraschend war, war die Spiel. Also die Spiel in Essen. Die habe ich das erste Mal, ja, Anfang der 90er, Ende der 80er, irgendwie sowas besucht. Und danach eigentlich nur noch beruflich. Und das hat die wahrscheinlich mir ein bisschen verleitet. Und deswegen war ich eigentlich irgendwann sehr happy, dass ich da nicht mehr hingehen musste, weil ich Leute hatte, die das dann gemacht haben und die da auch Lust drauf hatten und ich musste nicht. Und das war groß. Und ich war dieses Jahr wieder mit da und es war einfach cool. Also die Messe hat ihr Konzept geändert. Es war so viel angenehmer, es war so viel schöner. Es waren auch man hat es auch gemerkt in der Laune und der Stimmung der ganzen Gäste. Das war großartig. Und für uns war es natürlich einfach sowieso ein mega Highlight, weil, ich meine, wann kannst du denn schon mal sagen, dass du eine Autogrammstunde mit einer deutschlandübergreifenden Band hast und hast dann eine Schlange am Stand, wo die Leute 5 Minuten brauchen, um zu Fuß zum Ende der Schlange zu kommen, um sich noch anzustellen. Das war der surrealsten Erfahrung meines Lebens, als ich dann da die Messeleitung, die Leitung der Spiel und den Security-Chef mit seiner kompletten Mannschaft am Stand hatte, die mir gesagt haben, so, und wie machen wir das jetzt? So, dann schauen wir mal. Das war wirklich großartig. Das war schön. Und auch zu sehen, wie sehr sich Nerds eben auch selbst und gegenseitig feiern können und auch zu sehen, dass Rollenspiele da inzwischen wieder, möchte ich sagen, ein absolut integrierter Teil von dem Ganzen. Das war einfach eine tolle Erfahrung.
Sehr cool, sehr cool. Ich weiß, ihr anderen beiden wart ja nicht so viel auf Conventions. Wollt ihr trotzdem kurz was sagen? Oder soll ich dann gleich weitermachen?
Ich habe nur eine, deswegen. Ich kann sagen, die Drakon war die beste Convention, auf der ich dieses Jahr war.
Bei mir ist die beste Convention, auf der ich jedes Jahr bin, immer die gleiche. Das ist das Alpengrauen im November. Das ist eine kleine, privat organisierte Convention, die vor allem so Cthulhu-Horror-Dinge macht, aber auch viel so Freeform-Geschichten. Und das ist immer geil, weil das sind immer die gleichen Leute. Und es sind immer tolle Leute und es sind immer tolle Spielrunden. Und deswegen wird das auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich immer die beste Convention sein. Konkurrenzlos.
Ich habe es dieses Jahr ja wirklich geschafft, an allen Conventions irgendwie vorbeizuschrammen, weil ich irgendwelche Facharzttermine auf die Convention-Daten gelegt habe oder beim Dreieckcon, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte. Ich hatte 38 Jahre lang noch nie eine Kehlkopfentzündung. Und genau zum Dreieckcon ist diese scheiß Entzündung da. Also ich habe es wirklich geschafft, ich glaube, 3 Veranstaltungen insgesamt nur zu besuchen. Also im Prinzip nichts für mich, weil sonst sind sie immer meistens so auch um die 10 wie bei Markus. Ich glaube, die beste war deswegen die CaveConf. Das ist für mich immer so der Start in das Convention-Jahr. Die findet immer so im Februar meistens in Aschaffenburg statt. Ist wie die DreieckCon, nur halt Faktor 10 kleiner. Aber halt auch Händlerstände und eine Tabletop-Area und das beste Essen überhaupt. Und die wichtigste Convention war tatsächlich eine Con, von der ich gar nicht wusste, dass es sich um eine Convention handelt. Denn eigentlich war ich in Hannover nur zu einem Blitzbowl-Turnier eingeladen. Ja, du wusstest auch nicht, Patrick.
Ich kenne die nicht. Ich wohne hier und ich kenne die nicht.
Also ich war eigentlich in Hannover nur zu einem Blitzbowl-Turnier eingeladen. Aber das fand dann in so einem, ich weiß nicht, Sozialverein oder so statt. Und der hat da richtig aufgefahren mit zahlreichen Rollenspielrunden, einem fetten Flohmarkt, Brettspielen und eben Tabletop. Und da hattest du dann ein ganz anderes Klientel als auf normalen Conventions. Und ich habe da beispielsweise in den Turnierpausen mit Migrantinnen ein paar Runden Blitzball gespielt, die konnten Deutsch vielleicht auf A2-Niveau allerhöchstens, aber wir haben mit Händen und Füßen kommuniziert und die Regeln erklärt und alle hatten Spaß. Und sowas brauchen wir einfach öfter. Einerseits, weil es natürlich der Rollenspielszene gut tut, wenn sie diverser ist, aber andererseits auch, weil es natürlich im Endeffekt mehr neue KundInnen für den Markus sind, da freut er sich bestimmt auch drüber.
Ich freue mich vor allen Dingen darüber, wenn Leute Spaß haben, weil das ist, finde ich, ist das absolut Wichtigste. Und ich denke, das ist der größte Beitrag, den gerade Rollenspiel eben auch leisten kann, wo wir eben auch einen Unterschied machen können als Szene, als Industrie, als Community, Leuten einfach mal für diesen Abschnitt Zeit die Möglichkeit zu geben, woanders zu sein und damit wieder Kraft zu tanken für die Dinge im Leben, die etwas schwieriger sind.
Dann schließen wir die Folge doch noch ab mit so einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Was sind unsere guten Vorsätze, unsere Pläne für 2025? Hat da irgendjemand vielleicht was?
Ja, ganz eindeutig. Mehr spielen. Ich habe festgestellt, dass ich viel zu wenig spiele. Und ich festgestellt habe, dass ich in all den Jahren viel zu sehr darin eingetaucht bin, das zu arbeiten, was ich liebe. Das ist immer die Gefahr, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Und ich habe mir wieder sehr fest vorgenommen, wieder viel mehr zu zocken, um einfach auch diese Leidenschaft wieder viel intensiver selbst zu spüren und nicht nur davon zu träumen, wie es sich anfühlt, sondern das tatsächlich einfach wieder ganz, ganz live zu machen. Und deswegen habe ich mir jetzt habe ich jetzt mehrere Runden ins Leben gerufen, die jetzt dann für mich jetzt eine beginnt Ende der Woche und einige andere dann nächstes Jahr im Januar, wo ich dann Termine habe, damit ich zumindest meine Frequenz nochmal deutlich, deutlich nach oben schraube, also mehr zocken.
Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Das ist auch mein Vorsatz. Ich habe mich hat gerade ein Arbeitskollege angesprochen, ob ich für die eine D&D-Gruppe leiten würde. Und da bin ich kurz vor mich breitschlagen lassen, weil ich einfach Bock habe, irgendwie mal was zu machen. Ich habe zwar noch nie D&D gespielt und oder geleitet, aber so schwer kann es nicht sein. Ich mache seit 23 Jahren den Kram, dann werde ich auch D&D hinkriegen. Und ansonsten, auf den Cons werde ich mir irgendwelche Spiele wieder anlachen. Und ich hoffe, dass ich tatsächlich wirklich, weil es schon mein bestes Rollenspiel für dieses Jahr ist, mir irgendwo Leute zusammen lache, die mit mir Star Trek spielen. Und dann werde ich da mal versuchen einzutauchen.
Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen fürs nächste Jahr, ohne zu wissen, ob das tatsächlich sinnvoll umsetzbar ist, ohne meine Work-Life-Balance komplett zu zerschießen, wieder etwas mehr in Kontakt zu kommen mit meiner Literatur-Bubble und Community, weil ich gemerkt habe, seit Covid, seit dieser ganzen Pandemie, bin ich da so ein bisschen raus. Durch den Zusammenbruch sozusagen von Twitter sind sehr viele Kontakte, sehr viele Communities irgendwie auch so ein bisschen verloren gegangen. Und einerseits finde ich das gut, weil ich nicht mehr jeden einzelnen Aufreger mitbekomme, der so hoch geht und dann sehr schnell wieder runter. Aber man merkt halt auch, man kriegt nicht mehr so richtig mit, was eigentlich passiert, auch von Menschen, die mir wirklich wichtig sind und von denen ich gerne mitbekommen möchte, was sie so tun. Deswegen ist so meine Hoffnung fürs nächste Jahr, da wieder ein bisschen mehr Anschluss zu finden, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Buchmessen-Dinge zu machen, auf Conventions zu fahren, vielleicht selber auch wieder ein bisschen mehr zu lesen, diese Dinge zu tun. Das wäre mir ein Anliegen, wenn sich's denn irgendwie vereinbaren lässt mit Leben-Dingen.
Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, wie bei euch auch. Mehr spielen wäre natürlich schön, das Leben so regeln, dass man mehr spielen kann. Ich laufe hier immer noch meinem kleinen Traum hinterher, auch so einen ganz, ganz, ganz kleinen, nischigen Spaß-Kleinstverlag zu haben, in dem ich dann die ganzen Bücher von Elea rausbringe, die sonst keiner haben will. Ich arbeite dran, also mal gucken, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber 2026. Da kommt der Philipp und Elea Verlag. Ihr hört's hier als allererste. Und podcastmäßig natürlich, dass es so weitergeht. Trotz eventueller nächstes Jahr passierender privater oder beruflicher Veränderungen, die da irgendwie anstehen, das werdet ihr rechtzeitig erfahren. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen umstrukturieren. Es wird eine 6. Staffel geben. Also wir werden dann schon irgendwann Mitte oder Ende nächstes Jahr schon mal wieder den Sprung in die nächste Staffel machen. Lasst euch überraschen, was das bedeutet. Und ich habe mal geguckt, wenn wir wir waren ja bei Spotify, wenn wir wieder so stark wachsen, was die Nummer 1 des Podcasts angeht, dann müssten wir nächstes Jahr am Ende 81 HörerInnen haben, die uns auf Platz 1 haben. Und das sollte doch machbar sein, oder?
Aber sicher.
Das würde ich doch hoffen.
Dann danke ich euch allen, vor allem natürlich den Markus, der ja noch gerade aus der Arbeit rausgesprungen ist, dass ihr Zeit hattet für diesen doch etwas längeren Jahresrückblick, den ich jetzt auch zu einer ganzen Folge aufblasen werde, anstatt zu einer kleinen Bonusfolge, weil es einfach so viel geworden ist. Und habt einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Obwohl, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist Weihnachten schon vorbei. Ach, ihr wisst schon, wie immer halt, ne? Und 5 Sterne bei iTunes und Apple und alles. Ja, ne? Ihr dürft jetzt verabschieden und dann ist Ende für heute.
Klicken, 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 kommentieren.
Ihr habt noch einen guten Rutsch und so. Und wir sehen uns, hören uns, klicken uns im neuen Jahr.
Macht's gut, klickt, kommentiert, macht alles, was es so zu machen gibt. Und wir hören uns im neuen Jahr. Und Schlusswort hat der Markus, der Plötz.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine absolute Ehre. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt, aber ihr seid echt ein absolut cooler Haufen. Und ich wünsche allen Menschen da draußen so viel Spaß und Freude am Leben wie nur irgendwie möglich. Und spielt mehr Rollenspiel, weil ich bin der festen Überzeugung, Rollenspieler sind einfach bessere Menschen.
Sehr cool, sehr cool.
Das war jetzt aber noch der harte Hot-Take zum Schluss.